Gott hat Ahnung von deinem, meinem Leben. Er war schon dort, bevor ich dort war. Ich kenne. Und dann beschreibt er, wie der Mann aussieht und ob er Bart trägt oder kein Bart trägt oder was für Augenfarbe der hat oder was für, ob er Glatze hat oder keine Glatze hat. Beschreibt ganz genau den Mann und auch die Familie und die Verhältnisse. Der Engel des Herrn kennt alle unsere Wege. Deshalb heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn und er wird alles wohl machen. Er wird's wohl machen. Du brauchst das Wohlmachen Gottes in deinem Leben. Deshalb such dir einen gescheiten Partner. Der gescheite Partner ist Jesus Christus, ist der allmächtige Gott. Und wenn ich von Gott spreche, ich möchte so pauschal sein, ich möchte trinitarisch sein, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist alles für mich, diese drei, die sind für mich eins. Also wenn ich Gott erwähne, dann denke ich an den Heiligen Geist. Wenn ich Gott erwähne, meine ich an Jesus Christus, unseren Erlöser und unseren Erretter. Und wenn ich Gott erwähne, meine ich Gott Vater, den Schöpfer des Universums. Also Gott war dabei, als alles entstand, als alles passierte, als alles geschah. Darum kann Gott auch seinen Dienern alles voraussagen, weil er alles voraus weiß. Er hat diese Vorahnung. Und deshalb, manchmal bist du erstaunt, wenn du anfängst, mit Gott eine ganze Sache zu machen. Plötzlich blockiert er dich, plötzlich bremst er dich, plötzlich schließt er dich aus, plötzlich schmeißt er dich über Bord oder was es auch immer passiert. Du denkst, mein Gott, was ist mit mir los? Gott weiß, dass das nicht gut ist, dass das dich nicht ans Ziel bringt. Gott weiß es ganz genau, das würde dir schaden. Da ist was Vergiftetes dabei. Das könnte dir schaden und so weiter. Deshalb kann er auch drohen, kann er auch Dinge vorschreiben, weil er Anfang und Ende überblickt. Ich will dir vorausgehen, sagt Gott. Und im Psalm heißt es einmal, ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Ehe sie rufen, das ist Gott heute Morgen. Ehe sie rufen, Gott hat überall den Vorsprung. Gott hat überall die Nase drin. Lass mich mal so sagen, ich denke, dass Gott nicht beleidigt ist, wenn ich das sage. Er hat überall die Nase drin. Er blickt überall durch. Er hat den Durchblick, was uns allen fehlt. Weil er von oben herab, er sieht und lacht und spottet ihrer, was die Gottlosen sich da vornehmen, denen werde ich zeigen. Gott sagt, er zeigt es ihnen mal. Wer am längeren Hebel sitzt, wer längeren Atem hat, der wird sehen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Bevor sie bitten, weiß er, was du bitten solltest und was du bitten wirst. Dieses Vorauswissen, Vorausahnen Gottes für mich, sowas Großes. Deshalb, er weiß schon, was ich brauchen werde und was, weil er die Situation durchschaut hat, weil er dahinter gekommen ist und er weiß, wie stark der Feind ist. Er weiß, mit wie vielen Soldaten er dich beschützen muss. Und wie viele Armeen er für dich bereitstellen muss. Oder woher er die Mittel bekommt, um das und jenes zu bewerkstelligen. Er weiß sogar, was es kosten wird eines Tages. Und deshalb schickt er schon das Geld im Voraus. Das ist Gott. Halleluja. Gott macht alles. Er hat alles vorgedacht. Wohl überlegt, hat er alles wunderbar geordnet. Da waren meine Tage noch gar nicht da, sagt uns das Wort Gottes. Da war ich schon da. Für Gott sind deine Probleme, ist dein Leben keine Überraschung. Ist das nicht großartig? Alles, was passiert, das hat er schon alles gesehen. Und schon in Ferne, Jahrtausende, Jahrmillionen im Voraus hat er schon alles gesehen. Das alles wird kommen. Eines Tages steht Matthäus in Nazareth-Kirchstraße 51 und predigt von Gott und sagt, Gott will mit dir sein. Das hat er alles schon geplant. Kein Zufall, dass ich darüber spreche. Ich hab's nötig, du hast nötig, wir haben alle die Gegenwart Gottes nötig. Deshalb rede ich auch davon. Mein Herz ist voll, das hat er gesehen, sein Herz läuft schon über. Und er wird darüber sprechen. Er hat alles so schon so wunderbar geleitet und so vorab schon geschickt, vorab schon in die Wege geleitet und so weiter. Er weiß, was kommen wird und was wir brauchen. Er sieht alles im Voraus, das ist Gott. Noch ehe du die Augen aufmachst, hat er schon alles überschaut und dann guckst du schon das Nächste. Es gibt Leute, die, wenn sie reden, denken schon den dritten, fünften Satz. Und so ist Gott. Das ist schon viel weiter. Alles vorgedacht. Eigentlich, wenn du das Leben anschaust, es ist so. Und Gott wird sich nicht anders verhalten, als das Leben sich verhält. Bevor man ein Haus baut, hat man einen Plan. Und da steht alles schon im Kopf, hat der Architekt schon alles fertig gemacht, dann bringt es zu Papier und es legt er irgendwo im Schrank und dann gibt es dem Baumeister und sagt, so führ mal aus, was da passiert. Wenn man einen Krieg führt, alles schon vorgedacht und je besser ein Stratege und Kriegsführer ist, desto besser plant er. Und Gott hat alles wohlweislich geplant für den Kampf des Glaubens, für dich und mich. Deshalb auch nächste Woche, die ist schon von Gott geplant. Eigentlich sollte ein afrikanischer Bruder kommen, aber der hat Probleme mit dem Visa. Macht nichts, kein Problem. Unsere Verlegenheiten sind bei Gott seine Gelegenheiten. unser Verlegen. Gott macht, dass die Dinge von selbst geschehen. Und ich sage, meine Kinder, das ist nötiger als das jetzt, was ihr jetzt über Heilung hört, sondern die Heilung fängt schon ganz weit oben im Himmel irgendwo an, im Geist, in Gedanken. Wenn ich könnte ihn berühren, würde ich gesund werden. Wo fängt Heilung an? Nicht, wenn der Pastor die Hände auflegt. Die Heilung fängt weit, weit, weit zurück. Und Gott hat dich mit einer ganz bestimmten Absicht sogar krank werden lassen. Du würdest sonst nie hierher kommen, liebe Schwester aus, wo kommst du von Genf her sogar noch, so weit her. Du würdest nie hierher kommen und so lange auf die Heilung warten, bis Gott dir Heilung schenkt. Amen. Sogar von Genf. Und die geht nicht nach Hause. Ich frage jede Woche schon, wann gehst du nach Hause? Ich bleib da, bis ich gesund werde. So sind die Leute manchmal hartnäckig. Die gehen erst nach Hause, wenn ich gesund bin. Ich habe mal eine Schwester gehabt, die hat gebetet, mit Gott gerungen und gekämpft. Und ich habe gesagt, menschlich solltest du nach Hause gehen. Dann sagt die liebe Schwester, ich gehe erst nach Hause, wenn Gott mein Gebet erhört hat. Ich gehe erst nach Hause, wenn Gott mein Gebet erhört hat. Gott lässt uns manchmal zappeln und er weiß, warum wir das so bitter nötig brauchen, bis er uns hilft, bis er uns erhört. So. Gott ist so ein Fachmann, hat so einen wunderbaren Schlachtplan für unser Leben, hat alles geplant. Jeder Flug, wenn ein Pilot so eine Reise macht, was macht er? Der Pilot zuerst einmal Wetterbericht hören, er hört alles an und legt den Weg fest, da fliegen wir, da in diesem Kontrollzentrum, dort und dort fliegen wir vorbei und so weiter. Alles wohl geplant. Und glaub doch nicht, dass Gott dich so einfach ins Wasser schmeißt und sagt, schwimm jetzt, guck, dass du durchkommst. Nein, unser Leben ist bis ins Detail und bis ins Detailchen geplant. Glaubst du das? Ich glaube von ganzem Herzen, mein Leben ist vom Schöpfer des Universums bis ins Detailchen geplant, alles wohl gedacht. Weißt du, als Gott so unser Leben geschaffen hat, hat er genau gewusst, da wird der Heizofen kommen, da wird eine Steckdose nötig sein, dort wird Fernseher stehen, dort wird Kabelanschluss sein. Er hat alles wunderbar schon organisiert. Gott ist der beste Organisator, den es überhaupt gibt. Und alle anderen, die noch organisieren wollen, sind alles nur Stümpler. Aber Gott organisiert wunderbar. Halleluja. Gott hat alles, guck mal, er hat an fünf Finger gedacht, er hätte genauso mir vier Finger lassen können oder sechs. Nein, fünf. Zwei Füße, zwei Hände, zwei Ohren und zwei Augen, aber nur ein Mund, damit ich nicht zu viel sage. Doppelt so viel sehen, doppelt so viel hören, doppelt so schnell laufen, doppelt so viel tun, aber nur einmal sprechen. Alles hat seine Zeit und alles ist genau geplant von wunderbaren Gott. Und Gott will uns seine Urpläne mitteilen und sagen, so mein Kind, schau, was ich alles für dich vorbereitet habe. Und Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen, mein Leben lang. Gott hat gute Absichten mit dir. Und Gott will mit dir mitgehen, dieser gute Gott. Und er kommt zu dir mit Vorstellungen. Könntest du nicht das so und so und so und so machen? Mit guten Anregungen kommt er, mit interessanten Angeboten oder mit guten Absichten und nein, Gott, ach, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Denn sonst kann sich das nicht entwickeln. Und deshalb arbeitet Gott manchmal sehr merkwürdig mit uns. Warum? Weil er weiß, was gut ist. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Verstehe Gottes Wege. Gott hat Ahnung von deinem Leben. Gott hat Ahnung, was dir sehr gut ist. Nicht nur gut, Gott ist mit gut nicht zufrieden. Sehr gut. Sehr gut. Gott plus du. Weißt du, Gott ist dieser Vordermann. Der Vorläufer. Der Vorreiter. Das ist Gott vor mir. In Hebräer Kapitel 6, Vers 19 und 20, da heißt es, wir haben Zuflucht, von Jesus die Rede, von diesem geistlichen Vorläufer für uns, der alles schon vorgemacht hat, durchgemacht hat, vorgekostet hat. Jesus Christus, der Kundschafter Gottes, der hat alles ausspioniert, was so alles uns Menschen passieren kann. Es gibt keine Situation, die Jesus nicht durchgemacht hätte. Gibt's nicht. Und da heißt es, wir haben Zuflucht bei Jesus, einen festen Anker. Er ist das Innere, hinter dem Vorhang eingegangen. Jesus, unser Vorläufer. Also, er war da, hat alles schon durchschaut. Alles von allem Notiz genommen und er ist unser hoher Priester für alle Ewigkeit geworden. Jetzt kann er sagen, das und das und das wird kommen. Gott weiß ganz genau, was jetzt kommt. Jesus Christus hat den Überblick über das menschliche Leben. Er ist in einer Baracke Hütte oder im Loch zur Welt gekommen als Flüchtling, Flüchtling in Ägypten gewesen, nicht angenommen, nicht akzeptiert. Alles, was du durchmachst mit Sorgen, nicht die reichsten Eltern gehabt und mit einem verachteten Volk, in einem verachteten Volk bei den Juden dort gelebt, besetztes Land, ausgebeutetes Land, dort ist er groß geworden und dort ist er, hat er seine Jahre verbracht als Arbeiter auf dem Bau. Da gibt es raue Sitten, wenn man auf dem Bau arbeitet. Also da geht's nicht sanft zu auf dem Bau. Also wenn jemand schon vom Bauleben was weiß, also das alles hat Jesus durchgemacht. Konkurrenzkampf. Er war ja Zimmermann, hat später das Geschäft von seinem Vater übernommen und dann die Kreuzigung, die ganze Geschichte von der Kreuzigung. Er kennt das Leben pur. Vorläufer ist er geworden. Und dieser Jesus steht jetzt uns zur Seite. In Jesaja 52, 12. Denn der Herr geht euch voran. Denn der Herr geht euch voran. Bruder und Schwester, nimm das für dich ganz persönlich in Anspruch. Jesaja 52, 12. Und er, Israels Gott, beschließt euren Zug. Also Gott ist vorne an und er beschließt deinen Zug. Weißt du, Gott ist am Anfang deines Lebens und Gott ist am Ende deines Lebens. Nicht der Tod ist am Ende deines Lebens, der Tod ist nur das Vorletzte oder Vorletzte. Aber das Letzte ist der Herr. Und er beschließt den Zug, die Reise. Also Gott steht am Anfang, als die Kinder Israel auszogen, er hat das Meer geteilt und er steht am Ende der ganzen Reise, der ganzen Geschichte. Denn der Herr geht euch voran, vor euch her. Und nicht nur, dass der Herr euch vorangeht, alles muss an dem Herrn vorbei. Noch ein Geheimnis. Und alles bekommt die Bewertung. Gute Rüben. Kann man essen. Schmeckt. Braucht man nachher keine Brille mehr. Der Herr geht an allem vorbei. Stroh. Kann man nicht gebrauchen. Aber hier diese Potatoes. Die Zwiebel. Und jetzt guck mal, was da unten ist. Oh. Geschwister, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, was da ist. Du hast keine Ahnung, was der Herr für dich vorbereitet hat. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Gut. Bin neugierig. Käse. Ja, ja. Ihr müsst hier bleiben. Geschwister, wenn wir wissen, was der Herr alles für uns vorbereitet hat, gehen wir gar nicht mehr weg von ihm. Ich danke dir für diese Illustration, Schwester. Und das hast du bei Nacht und Nebel gemacht. Ja, ja. Bei Nacht und Nebel. Wir geben einen Applaus für unsere Schwester. Frische Gurken, frische Karotten. Das sind Kartoffeln. Sind sie gut? Kommst du vom Land? Bewerte mal. Sehr gut, siehst du es? Da ist noch Marmelade auch noch da. Gott hat an alles gedacht in deinem Leben. Gott hat an alles gedacht. Und alles muss an Gott vorbei. Und glaub doch nicht, jetzt bitte glaub mir, dass irgendjemand im gesamten Universum wagen wird, Gott Lumpen hinzulegen. Ramsch, Mist, unbrauchbares Zeug. Wenn man Gott, der Gottheit was bringt, kommt das Beste auf den Tisch. Und Gott bewertet. Guck mal an. Gut. Kannst reinbeißen, teste. Aber er hat alles für dich schon getestet. Weißt du, Gott ist ein Vorkoster. Vortester. Was dem Herrn schmeckt, schmeckt auch seinen Kindern. Was seinen Kindern nicht, was Gott nicht schmeckt, schmeckt auch seinen Kindern nicht. Gott hat alles vorgetestet. Gut, sehr gut. Verstehen wir Spaß? Amen. ich möchte nicht in den Himmel hat. Ich bin damit Martin Luther eins. Ich möchte nicht in den Himmel, wenn ich im Himmel keinen Spaß gebe. Gott plus du. In der Gegenwart Gottes. Das ist alles bereit, das Beste. Gott sagt, ich will dir vorausgehen. Wenn du mit mir bist, begleite ich dich auf Schritt und Tritt. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Das ist Gott. Psalm 90, Vers 2. Wenn ich jetzt Betty fragen würde, würde mir sie aufsagen. Aber ich lasse es. Betty muss was anderes lernen. Ehe die Berge wurden. Hör doch auf, Schwester. Du musst es nicht alles vorsagen. Ehe die Berge geboren wurden. Ich nehme jetzt eine andere Übersetzung, damit du rauskommst. Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehe die Berge geboren wurden. Und ich habe in einem alten Buch mal nachgelesen, was die Berge sind. Sind Missbildungen der Erde. Ehe die Missbildungen der Erde, diese Verschiebungen wurden, ehe diese Missbildungen entstanden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit gewesen. Wenn Gott mit dir ist, begleite dich, und jetzt hören wir, halt dich fest, sonst fällst du vom Stuhl runter. Wenn Gott dich begleitet, begleite dich die Ewigkeit. Begleite dich die Ewigkeit. Du wirst von der Ewigkeit begleitet. Dich begleitet das Urwissen, die Urkraft, das Urleben. Gott war, bevor der Urknall war, war Gott schon da. Halleluja. Vergesst den ganzen Urknall, die können reden, so viel sie wollen. Bevor das alles war, dieser Urknall, bevor die Berge geboren wurden, bist du gewesen, oh Gott. Du brauchst nicht mehr als Gott, seine Gegenwart. Und er sagt, mit meinen Augen will ich dich leiten. Die beste Bewachung, der beste Bodyguard ist der Herr selber. Mein Schutz, vor wem soll es mir grauen? Du stehst unter der Beobachtung Gottes. Ist das nicht interessant? Weißt du so, die Ärzte, wenn du beim krank bist, auf der Intensivstation liegst, weißt du da, die Schwester, die guckt ab und zu mal rein bei dir. Und die Apparate, da geht's rauf und runter. Aber du stehst unter der Beobachtung Gottes, vom ersten Atemzug, nein, nicht einmal vom ersten Atemzug, den gab's noch gar nicht, dann hat Gott dich schon gewollt, Halleluja. Und er beobachtet dich, wie du aus dem Nichts wirst, aus dem Nichts kommst. Und du glaubst, du gehst ins Nichts, vergiss es, du gehst nichts ins Nichts, sondern du gehst über eine goldene Brücke auf goldene Gassen hinein, in die goldene Stadt. Das ist, was Gott uns alles wunderbar vorbereitet, nicht aus dem Nichts. Du stehst auf der Intensivbeobachtung Gottes von Anfang an. Und Gott sagt, ich will mit dir gehen. Und ich weiß, was gut für dich ist. Und das ist unser Kapital, Geschwister. Die Gegenwart des Herrn ist unser Kapital. Du bist gut beraten. Du denkst manchmal, oh, Gott hat einen Fehler gemacht. Aber ich sage euch eines, Gott macht bei niemandem einen Fehler. Und keiner von uns ist ein Unglück und Unfall. Wir sind keine Katastrophe. Auch nicht, wenn deine Eltern dich gar nicht gewollt haben. Du bist ein von Gott gewollter, von Ewigkeit her gewollter und von Gott geplanter. Und Gott hat dich ins Dasein gerufen und du gehörst mir, sagt der Herr. Du gehörst nicht deinem Vater, deiner Mutter, vergiss die alle, wenn sie nicht gut zu dir waren. Aber du gehörst Gott. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Und er sagt dann, und er weiß ganz genau, was jetzt kommt, was jetzt nacheinander passiert, was nacheinander geschehen wird. Und er sagt, mach das, mach das, mach das, mach das. Und du wunderst dich, warum du so viel Inspiration bekommst, weil Gott großartige Pläne hat. Gott sagt plötzlich zu Noah, Flut wird kommen, Noah, bau schnell eine Arche. Gott weiß, was kommt, auch wenn es 120 Jahre voraus das sein muss. 120 Jahre im Voraus muss Noah jetzt schuften, arbeiten, bauen, was in 120 Jahren kommt. Du musst vielleicht, und wir machen hier an diesem Platz heute Morgen etwas, was in 120 Jahren sein wird. Wir arbeiten in Generationen voraus. Eines Tages werden andere in unsere Spuren gehen, weil Gott hier durchgegangen ist. Und wir gehen auch wieder nur in den Spuren Gottes. Und wir treten in den Spuren Gottes. Und Generationen werden in unsere Spuren treten. Deine Gedichte, wie viele Gedichte hat deine Mutter geschrieben? Ganz, wie viele? bestimmt 200. Guck mal, und jetzt hat sie so viele Gedichte, was soll sie damit machen? Einfach vorlesen, weitergeben, verschenken. Weißt du, diese Spuren, und die wirken weiter. Sie ist im Himmel. Aber die Gedichte, die Gebete, die wirken weiter. Das, was du für einen der Geringsten getan hast, hast du für Gott getan, und das wirkt weiter. Und irgendwann kommt jemand und sagt, Mensch, da war doch irgendetwas, da ist etwas gewesen. Was war das jetzt genau? Erntedankfest. Wir haben so gute Karotten gehabt hier. Gott geht uns voraus. Oder zu Lot. Lot, geh raus, rette dich, die Stadt wird untergehen. Heute Nacht noch, du musst dich beeilen. Gott weiß, was auf uns zukommt, was die Welt erwartet. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Geistesleitung haben, dass wir mit Gott in Einklang sind. Wenn dann diese Gerichte kommen, wenn Dinge geschehen, die geschehen sollen, die niemand abwenden, niemand abhalten kann, dass wir immer bereit sind. Und Gott ist kein Hampelmann, Gott spielt nicht. Wenn Gott was sagt, das hat Hand und Fuß. Er sagt dir, was du tun und was du nicht tun solltest. Als Dresden zerbombt wurde Dresden zerbombt, da hat Gott einem evangelischen Pfarrer, der auf dem Land draußen war, einen Auftrag gegeben, geh und sag den Leuten, Dresden wird noch in diesem Monat zerbombt werden. Keiner hat geglaubt, dass je eine Bombe über Dresden fallen wird. Da ist ja keine Industrie da, da ist nichts und so weiter, da wird nichts passieren. Und er ging zu seinen Verwandten und hat gesagt, Leute, ich habe einen Traum gehabt, ich habe Flammen über Dresden gesehen. Dresden war ein Inferno, Dresden brannte. Und so weiter. Rette sich aus Dresden, wer sie retten kann. Er sagt, Vogel, du bist Saboteur. Wenn du das noch lauter sagst, da wird die Emma dich abholen. Oder wie heißt es? Die grüne Mina. Die wird dich abholen. Und wenn du das weiter sagst. Und weißt du, was hat dieser Bruder gemacht? Dieser Bruder hat nur, weil er war ja Kunstliebhaber und Dresden war voll von Kunstgütern. Dann hat er die Bilder mitgenommen von Ludwig Richter, glaube ich. Die ganzen Bilder, die hat er gerettet, die Bilder von Ludwig Richter. Leute wollten es nicht und dann hat er nur Bilder gerettet. Ein ähnlicher Fall, ich bin in Hamburg, halt in Hamburg einen Gottesdienst und da kommt so ein puckeliger Bruder auf mich zu. Ich habe über Prophetie und Weissagung gesprochen und sagt, Bruder, ich verdanke mein Leben einer Prophetie. Und sage, wie bitte? Was ist passiert? Ich war in Danzig. Und bevor Danzig kam und das passierte, da hat der Heilige Geist dem Pastor gesagt, Geschwister, packt eure Sachen und geht so schnell wie möglich aus der Stadt raus. Die Stadt, wer jetzt drin ist, wird nicht überleben oder so, und so weiter. Der Bruder wurde von der Polizei gleich abgeholt, dieser Prediger. Und die Geschwister sind raus aus der Stadt und er, weil er der Vision geglaubt hat, der Botschaft geglaubt hat, hat er sein Leben gerettet. Ich sage es nur, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir auf das Wort Gottes hören. Wie viel Heil geht verloren, weil die Menschen Gott nicht hören? Gott weiß schon in 10, 20 Jahren, was passiert. Gott hat den Josef verkaufen lassen nach Ägypten mit einer ganz bestimmten Absicht. Weltweit wird eine Katastrophe geben, eine Hungersnot, wie die Welt noch nie gesehen hat. Und mein Jakob muss gerettet werden. Mein Jakob, die Nachkommen Abrahams und Isaaks müssen gerettet werden. Und es gibt nur eine Möglichkeit, indem einer kommt mit Grips, einer kommt mit der Salbung, einer kommt, der den Geist Gottes hat und dann dem Pharao sagt, wo es lang geht. Nur so kann die Welt gerettet werden. Und 21 Jahre im Voraus hat Gott vorgearbeitet. Du bist erstaunt manchmal über manche Dinge, verstehst du heute nicht, weil du nicht 21 Jahre weit denken kannst, nicht 21 Jahre lang im Voraus schauen kannst. Du weißt gar nicht, was in 21 Jahren da sein wird. Du weißt nicht einmal, was morgen da sein wird. Wie willst du dann 21 Jahre vorausdenken? Aber Gott ist ein Vordenker. Er weiß es. Er weiß es. Und deshalb hadere nicht mit Gott, wenn du manche Dinge nicht verstehst heute. Gott hat die Urgemeinde bewahrt vor einer Katastrophe. Weißt du, plötzlich kommt da das ist mit Paulus mitgegangen. Fällt mir der Name nicht ein. Barabbas. Plötzlich kommt Barabbas und sagt, Geschwister, ich habe den Eindruck, ich verkaufe mein Gut, mein Haus und mein Grundstück und ich gebe das Geld in die Gemeinde, macht mit dem Geld, was ihr wollt, baut da, macht Mission, unterstützt dies und sowas, verkauft es sein Geld und gibt den Armen. Natürlich diesem Beispiel, dieser Begeisterung des Barabbas sind andere gefolgt, alle haben verkauft, was sie hatten und das ging. Also die Grundstücke, jeder wollte da die besten Grundstücke, denn die Christen hatten die besten Grundstücke damals in der Zeit, waren ja gute Menschen gewesen, die verkauften ihre Grundstücke nacheinander, brachten das Geld in der Gemeinde, hatten alles gemeinsam, lobten und priesen Gott. Weißt du, je weniger du hast, desto weniger Sorgen hast du. lobten und priesen Gott. Und dann kam die Katastrophe, 70 nach Christus. Und weißt du, sie konnten da ohne weiteres von Jerusalem nach Pela auswandern. Und die Gemeinde Jesu, die Juden haben in Israel, in Judäa überlebt, weil sie nichts mehr zu verlieren hatten. Sie haben schon ein paar Jahre voraus, 20, 30 Jahre voraus, alles verkauft. Ihr habt dieses Zeugnis gelesen, habe ich euch schon ja mal erzählt. Bevor Katrina in New Orleans passierte, hat Gott einen Bruder, die haben ein wunderbares Grundstück direkt am Meer gehabt. Direkt an der Küste. Meer gesehen, die Delfine hat er gesehen. Also wunderbares Grundstück. Und plötzlich sagt der Herr zu ihm, verkaufe das Grundstück. Und zwar sofort. Und er geht hin, verkauft das Grundstück sofort und sagt seine Frau sagt, das kannst du doch nicht. Wir haben erst vor kurzem dieses Grundstück, so schönes Grundstück gekauft, hat uns Haufen Geld gekostet, verkauft das Grundstück. Und der Bruder geht hin, schreibt aus und der musste gar nicht lange warten, da kamen die ersten Käufer, kauften das Grundstück. Ich habe dieses Zeugnis von einer aus zuverlässigen Quelle gelesen und gehört und das Grundstück wird verkauft und er kauft sich auf die Berge weiter, hinten ein Grundstück und dann kommt Katrina und als dann die Katrina, die Sturmflut kam, da war von dem Haus nichts mehr da. Wir brauchen die Geistesleitung. Gott weiß, was kommt, und wenn Gott dir sagt, verkauf dein Haus, verkauf dein Auto, verkauf. Vielleicht sagt er, verkauf dein Auto. Juhu! Vielleicht wird Benzin so teuer, der Schluck zu viel. Was weiß ich, was da passieren kann. Oder das Auto wird nicht, da ist etwas, das Montagsprodukt. Und so weiter, es wird nicht klappen und so weiter. Und Gott weiß ja, wann die dran gearbeitet haben, am Montag, Dienstag oder Mittwoch. Und was für eine Produktion das ist. Und er sagt, verkaufe, das wird nichts bringen. Und er sagt es schon lange voraus. Wir sollten auf die Stimme des Herrn hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Immer wieder, 7-mal in der Offenbarung steht es, was der Geist den Gemeinden sagt, tue. Gott weiß, was kommt. Gott weiß, was passiert. Gott bewahrt seine Kinder vor Ruin. Gott bewahrt seine Kinder vor Verlust. Gott bewahrt seine Kinder vor Katastrophen. Und wir könnten noch vor viel mehr Katastrophen bewahrt werden, wenn wir viel früher auf Gott hören und viel sensibler für Gott wären. Gott stellt sich dazwischen, dass die andere Seite ist. Er sagt, ich will mit dir mitgehen. Ich will bei dir sein. Und er stellt sich dazwischen. Weißt du, wie Gott sich hinstellt? Gott stellt zwischen dir und deinen Problemen. Er steht dazwischen. So wie zwischen Ägypten und Israel stand. Gott steht zwischen deinen Problemen und deinen unlösbaren Problemen und deinen unlösbaren Sorgen. Er steht dazwischen. Und weißt du, die unlösbaren Sorgen kommen an Gott heran und fliegen wieder zurück, wo sie herkommen. Und du stehst da mit gelösten Problemen, mit beantworteten Fragen. Gott stellt sich dazwischen, zwischen dir und deiner Krankheit. Gott plus du. Gott stellt sich zwischen deiner unheilbaren Krankheit und dir. Gott stellt sich zwischen dir und deinen Sorgen, zwischen dem, was dich stört, verletzt und kränkt. Er stellt sich dazwischen. Er stellt sich zwischen dir und deinem Mangel. Er stellt sich zwischen dir und deiner Angst. Er stellt sich dazwischen, zwischen deinen Zweifeln, deinen Sünden, dem Teufel, der dich angreift und belastet, deinen Anfechtungen und dir. Er stellt sich dazwischen, zwischen deinen Anklägern, deinen Kritikern und Nörglern. Zwischen dem, was dir Not und Angst und Bange macht und dir, er steht dazwischen. Er sagt, ich will dazwischen treten. Legt seine Hand dazwischen, Gott dazwischen. Wenn das die armen Menschen nur begreifen würden, Gott steht dazwischen. Zwischen mir und das, was mich so aufregt, ärgert und was mir Sorgen macht. Ich mag dieses Lied, kann man das Lied nicht nochmal singen? Gefällt. Oh, Schwester, komm, sing's. Wir stehen nochmals auf. Gott steht dazwischen und er sagt, Liebling. Weißt du, das Wort Darling gefällt mir da. Liebling, sagt er. Liebling, ich stehe dazwischen, weil ich dich so lieb habe. Die dürfen nichts dir antun. Dir darf nichts passieren. Ich stehe dazwischen. Lass uns Gott preisen und sagen, danke, Herr, du stehst dazwischen. Danke. Lass uns Platz nehmen. Wir machen weiter. Und Geschwister, genau so ist es. Wir dürfen weitermachen, weil Gott dazwischen steht. Gott steht zwischen dir und der Welt, zwischen dir und deiner Vergangenheit. Gott steht dazwischen, zwischen deiner Sünden und Schuld und so weiter. Er tritt dazwischen und sagt, weg, 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 weg damit. Ich will damit nichts zu tun haben. Und mein Kind braucht das gar nicht sehen. Schalt's aus. Guck das gar nicht an. Wenn Gott mit dir ist, dann steht Gott dazwischen und du hast deinen Rücken frei. Wir sind schon in der nächsten Woche, in dieser Rüstzeit, wo der Horizont gesprengt wird. Gott tritt dazwischen. Plötzlich legt er sein Wort ein und sagt, er ist gerechtfertigt. An ihm finde ich keine Schuld. Was wollt ihr mit ihm? Gott mischt sich ein. Plötzlich redet er ein Wort und sein Wort hat Gewicht, das Wort Gottes. Und wenn Gott sich mal mit deinen Nöten, mit meinen, mit unseren Nöten befasst, Geschwister, wenn Gott die Dinge mal in seine Hände nimmt, dann gute Nacht den Nöten. Entweder wird es abgeschwächt oder wird es verstärkt. Weißt du, Gott, wenn Gott etwas in die Hände nimmt, egal was es ist, entweder verstärkt es es oder schwächt es ab. Das Gute wird sich verstärken und das Negative wird sich abschwächen. Und das stört den Teufel, weil Gott sich immer hinter dir stellt. Oh, der kann dir gut dienen, der Hiob. Oh, nimm ihn mal weg und schlag ihn mal und wirf ihn mal in die Grube und lass ihn mal zappeln. Und du wirst sehen, der sagt dir im Angesicht ab, von wegen. Gott stellt sich dazwischen. Taste seine Seele nicht. Zwischen dir und deiner Seele steht Gott dazwischen. Amen. Oh, der Teufel, der greift alles an. Der greift dein Geld an, der greift deine Gesundheit an, der greift deinen Verstand an. Aber deine Seele darf er nicht angreifen. Deshalb bin ich manchmal verblüfft, wenn ich ganz alte Menschen, Geschwister besuche oder Menschen, die bisschen geistig gestört sind, wenn ich so Menschen besuche. Weißt du, wenn sie beten, wenn sie mit Gott reden, reden sie wie vernünftig. Da denkst du, Mensch, da ist überhaupt nichts von Verkalkung zu sehen. Da ist überhaupt nichts von irgendwelchen geistigen Beminderungen zu sehen. Die sind fit, wenn sie beten. Aber wenn sie wieder normal irgendwas Irdisches machen, dann sind sie wieder die Alten. Dann denkst du, Mensch, kapieren die das nicht. Warum? Weil die Seele nicht angerührt werden kann, nicht angerührt werden darf, weil Gott zwischen dir und deiner Seele und den Seelen deiner Lieben steht, darf nicht angerührt werden. Das ist ein Geheimnis. Ich bin verblüfft, wenn ich so in der Seelsorge Menschen beobachte, wenn Gott mit dir ist, warum belastest du dich dann so unnötig? Gott sagt, ich will dir vorausgehen. Jesus, Johannes 14, ich will vorausgehen und euch eine Stätte vorbereiten, damit ihr da seid, wo ich bin. Ich gehe voraus. Der Herr geht uns voraus, eine Stätte zu bereiten. Himmelfahrt ist für mich so ein gewaltiges Zeichen. Ich kann Himmelfahrt gar nicht so richtig beschreiben. Ich kann predigen und ich bin begeistert von der Himmelfahrt. Aber da steckt viel mehr dahinter. Jesus ging uns voraus, eine Stätte zu bereiten. Dort zu sein, wo wir einmal sein werden. Und dann sagt er, wenn ich dort bin, ich werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Dass Jesus beim Vater angekommen ist, weiß ich, dass es Pfingsten gegeben hat. Weil es Pfingsten gab, das ist für mich ein Beweis, Jesus ist angekommen. Jesus ist angenommen. Jesus wurde erhört, er hat den Heiligen Geist gesandt. Und jedes Mal, wenn ich Gott in Zungen lobe und preise, dann weiß ich, er ist angekommen. Er ist daheim. Halleluja. Lass uns Gott in Sprachen preisen. Jesus ist angekommen beim Vater. Glory, glory, glory. Angekommen. Meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele preist den Herrn. Meine Seele rühmt den Herrn. Jesus ist angekommen. Halleluja. Und er ist mein hoher Priester. Hat alles durchschritten. Alle Himmel hat er durchschritten. Und ist angekommen. Lob und Dank, Lob und Dank. Halleluja. Ist das nicht großartig? Er ist angekommen. Er ist angekommen beim Vater. 2. Mose 33, Vers 12. Moses betet. Und hier dieses Gebet. Gott will mit dir mitgehen. Du hast doch zugesagt, sagt Moses zu Gott. Ich kenne deinen Namen und habe dir meine Gnade geschenkt. Wenn ich aber wirklich deine Gnade gefunden habe, so lass mich deinen Weg wissen. Und dann werde ich dich erkennen. Und es wird sich bestätigen, dass ich deine Gnade gefunden habe. Und der Herr antwortete Moses, mein Angesicht wird mitgehen, bis ich dir Ruhe verschafft habe. Mein Angesicht wird mit dir mitgehen, bis ich dir Ruhe verschafft habe. Und Moses entgegnete dann dem Herrn, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns lieber nicht von hier hinauf, da in die Wüste und zum Berg Gottes und so weiter, wenn du nicht mitgehst. Es ist so wichtig, wenn Gott nicht mitgeht, dann lass uns bleiben, wo wir sind. Aber wenn er mitgeht, dann wohl uns. Also wenn, und der Herr sagt also, mein Angesicht wird mitgehen, bis ich die Ruhe verschafft habe. Gott will mit uns mitgehen, bis wir Ruhe haben, bis wir in die Ruhe eingegangen sind und ich meine nicht gestorben. Die meisten Menschen, wenn sie das von Ruhe lesen, denken sie vom Sterben. Das hat mit Sterben nichts zu tun, sondern die Ruhe Gottes. Die Ruhe Gottes, Gott ist da gewesen. Da, Gott hat alles ausgekundschaftet. Jeder Lager, und Gott sagt es in 5. Mose irgendwo mal. Er sagt, jeden Lagerplatz, wo ihr lagern werdet, habe ich für euch schon ausgesucht. Ich habe schon festgelegt, hier wird ein Brunnen sein, dort werden 70 Palmen sein, da wird das sein und da wird das sein. Und da werdet ihr die und die Erfahrung haben. Gott hat alle Lagerplätze für Israel ausgekundschaftet. Gott weiß ganz genau, wo er dich morgen hinführt. Er hat die Route für dein Leben schon so festgelegt. So und so viele Kilometer so, dann zweite Straße links und dann geht's weiter so und so weiter. Gott hat alles festgelegt in deinem Leben, wo es lang geht. Und dann, du kannst einfach ruhen. Einfach ist alles getan. Du kommst hin, Palmen, Datteln, Feigen, Granatäpfel. Ich bin begeistert. Ich möchte gerne auch mitgehen mit den Israeliten. Manna! Die Wege des Herrn sind heilig, heißt es einmal, Psalm 86. Die Wege des Herrn sind vollkommen. 2. Samuel 22, 31. Des Herrn Wort ist durchleuchtet. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Gottes Wege sind vollkommen, auch wenn du es nicht verstehst heute. In Jesaja 8, 55, Vers 8 und folgende Verse. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wisst ihr, wenn ich von Gott spreche und mit Gott mitgehen, bitte müsst eines verstehen. Für mich persönlich ist es nicht bequem, den Weg Gottes zu gehen. Es ist Stress. Ja, wie geht's jetzt weiter? Was ist als nächstes? Nicht wissen. Was ist der nächste Schritt? Sich einfach wie ein Blinder von einem Geist sich führen lassen. Aber zu wissen, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Oder so hoch der Himmel über der Erde ist, Jesaja 55, so hoch erhaben sind meine Wege, sagt der Herr, über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht mehr dorthin geht, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie der Seemann Samen gibt und Brot zu essen, so ist es auch das Wort des Herrn, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Oft frage ich mich, Herr, dein Weg, ist das dein Weg? Ist es dein Weg? Ist es kein bequemer Weg, den Gott uns führt? Ist es ein sehr stressiger Weg? Gottes Wege sind voller Anfechtungen. Das habe ich vor euch vorhin singen lassen. Ob ihr jetzt noch singt, weiß ich nicht. Gottes Wege sind voller Anfechtungen. Der Glaube wird geprüft und hart geläutert. Und es geht über Hören, Sehen und Verstehen. Es übersteigt alles. Wer Gottes Wege gehen will, darf ich mal fragen, wer will Gottes Wege noch gehen? Da hinten sind noch ein paar, die nicht wollen. Und es sind auch noch einige. Gott segne euch. Ja, ich sehe deine Hand da hinten. Weißt du, die Wege Gottes, wer Gottes Wege gehen will, halt dich fest jetzt. Schreib auf, wenn du das willst. Was sind die Wege Gottes? Wenn Gott sagt, ich will mit dir gehen, ich will dich begleiten, ich will dich beschützen, ich will dir alles vorbereiten und so weiter. Diese Wege sind keine bequemen Wege. Du hast mich richtig gehört. Gottes Wege sind nie und nimmer bequeme Wege, aber sie sind herrliche Wege. Es geht bergauf, immer noch höher, noch höher, noch höher, noch höher, noch höher. So, wer Gottes Wege gehen will, der geht durch viele Prüfungen. Ist jemand, wo Amen sagen kann? Wer Gottes Wege gehen will, geht durch Anfechtungen. Es werden immer weniger. Wer Gottes Wege gehen will, der muss durch viele Kämpfe gehen. Durch Zweifel, durch Verleumdung, durch Kritik, durch Verachtung, durch Verrat. Wer Gottes Wege gehen will, muss durch Missverständnisse gehen. Ja, jetzt ist nur noch einer. Wer die Wege Gottes gehen will, der muss ans Kreuz. Wer will sterben? Weißt du, was Sterben ist? Wer Gottes Wege gehen will, der muss durch Leiden gehen. In die Löwengrube, Feuerofen, Versuchungen, Trübsal, durch viel Trübsal. Der Weg Gottes, der geht unten runter. Aber der Weg Gottes hat ein herrliches Ziel. Und aus dem allem hat der Herr mir geholfen. Aus dem allem, wo ich auch nicht Amen sagen konnte, aus dem allem hat der Herr uns geholfen. Während unsere Augen zu sind, sind die Augen Gottes über uns offen. Psalm 34, Vers 16. Während wir blind uns in seine Hände fallen lassen, sind seine Augen offen über uns. Er fängt uns auf und bringt uns ans Ziel. Wir müssen nur gehen diesen Weg, weil ich weiß, Gott ist hier gewesen. Gott war da. Und ich sehe sein Zeichen hier. Da hat er so ein Kreuzchen gemacht. Und da hat er sein Kreuzchen gemacht. Da hat er die Stelle markiert. Hier war der Herr. Hier ist er vorbeigegangen. So wie man so, welchen Trampelpfad man auch immer gehen mag. Dieser Trampelpfad ist immer markiert. Entweder Fähnchen oder Kreuzchen oder Kreisle oder so weiter. Wir gehen markierte Wege. Wenn wir Gottes Wege gehen, wir gehen markierte, gezeichnete Wege. Und immer nur eine Nummer. Und weißt du, wie Gottes Nummer lautet? Eins einfach. Das Beste. Der beste Weg ist nicht immer der einfachste Weg. Aber es ist der Weg des Kreuzes, des Sieges und so weiter. Aber es geht unten durch, mal rauf und so weiter. Es sind von Gott genehmigte Wege, die wir gehen. Von Gott ausgetrampelte Wege. Und nicht nur von Gott ausgetrampelt, sondern von Tausenden und Abertausenden seiner Kinder ausgetrampelt. Es sind schon so viele hindurchgegangen. Viele sind voraus und erwarten uns schon dort am goldenen Strand. Die sind schon diesen Weg gegangen und die haben auch sich manchmal verirrt und sind auch manchmal daneben gelegen. Aber sie kamen immer wieder auf dem rechten Weg, den Weg Gottes. Und sie haben wieder die Spur Gottes entdeckt und gespürt. Gott hat ein Zeichen zurückgelassen, markiert. Er hat diese Wege begutachtet. Dieser Weg ist stabil, da rutscht mein Kind nicht ab. Da bleibt er drauf. Und du musst nur Wege gehen, die Gott zurückgelassen hat. Das sind Segenswege. Jakobsweg, da ist der Elstner jetzt neulich diesen Jakobsweg gegangen. Oder es gibt 500 Kilometer, lang ist der Jakobsweg. Da gibt es so verschiedene Wege. Bist du bereit, Gottes Wege zu gehen? Und ich denke auch, weil ich gestern von Jakob gepredigt habe, kam mir nur Jakobsweg. Du möchtest vielleicht Abrahams Weg gehen. Ist auch nichts bequemer. Oder Isaaks Weg. Weißt du, wir haben so verschiedene Wege. Ich möchte den Isaaks Weg. Vom Isaak lese ich nicht so viel. Vom Isaak lese ich nur, dass die Philister ständig seine Brunnen verstopft haben. Das war das ganze Leben vom Isaak. Ständig Brunnen gegraben, kamen die Philister nachts und wieder zugeschüttet. Das ist Isaaks Weg. Welchen Weg möchtest du jetzt gehen? Martha Weg, Maria Weg, Josefs Weg, Jesu Weg. Also Jesu Weg ist ganz gefährlich. Golgatha ist das Ende. Aber die Auferstehung, ohne Golgatha gibt es keine Auferstehung. Gott hat alles schon so wunderbar vorbereitet. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, schreitest. Wenn du durchs Wasser schreitest, also nicht schwimmst, sondern schreitest. Also die Juden konnten wahrscheinlich nicht schwimmen. Denn wenn ich so die Bibel lese, die haben Angst vor Meer und so weiter, was weiß ich alles. Kamen sogar als Fischer sogar in Seenot. Also, naja. Wenn du durchs Wasser schreitest, ich bin bei dir. Wenn du durch Ströme, durch reißende Ströme hindurch musst, sie reißen dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Zwei Bilder sind hier drin. Ströme und Feuer. Oder Flut und Feuer. Weißt du, was das bedeutet? Die Sintflut. Gericht. Und das letzte Gericht. Das erste Gericht, das alte Gericht von der Sintflut. Oder das neue Gericht. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Egal welche Katastrophe, egal welches Gericht, welches Verderben über die Welt gehen wird, dich wird's nicht fortreißen. Dich wird es nicht verbrennen. Ist das nicht großartig? Oh, ich habe einen Asbestanzug Gottes. Ich bin geschützt. Selbst wenn der Ofen 7-mal heißer gemacht worden ist, dich soll's nicht verbrennen, denn Gott ist mein Beschützer. Wenn Gott mitgeht. Und das Schöne dabei ist, als diese drei Jungs in den Ofen hinein mussten. Und Geschwister, wenn du in Schwierigkeiten hinein musst, ich gebe dir einen Tipp. Nicht jammern. Und ich sage, heiß. Klage nicht, reg dich nicht auf. Alle Aufregung ist vom Teufel. Jede Aufregung ist vom Teufel. Reg dich nicht auf, geh nicht aus dem Häuschen, ärgere dich nicht. Weißt du, als die dann in den Ofen gebunden, gefesselt hineingingen, die gingen mit einem Halleluja, 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 Halleluja. Die gingen hinein. Und als der dritte, wahrscheinlich Mesach oder Abednego, ich weiß es nicht, welcher von diesen drei, als letzter war, als der reingeschoben wurde in den Feuerofen, dann kam der vierte Mann dazu. Das war der Herr. Geschwister, ohne den vierten Mann sind wir verloren. Der vierte Mann. Aber wenn wir mit dem Lobgesang in unser Elend, in unsere Not hineingehen, wenn Gott mit uns mitgeht in unsere Trübsal, in unserem Elend, in unsere Traurigkeit, dann ist er, und wir immer noch singen, Geschwister, das Wort, das im Himmel nur noch gesungen und nur noch gesprochen wird, wir müssen das himmlische Vokabular lernen. Das ist das erste und das wichtigste Wort ist Halleluja. Lass uns zusammen sagen. Halleluja. Mal diese Seite. Und jetzt mal diese Seite. Und jetzt im Kanon. Wir müssen Halleluja lernen. Halleluja, wenn der Kühlschrank leer ist. Halleluja, wenn das Auto nicht anspringt. Halleluja, wenn die U-Bahn davongefahren ist. Halleluja, wenn irgendjemand gestorben ist. Halleluja, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Halleluja, wenn das Geld alle ist. Halleluja, wenn die Ernte nichts gebracht hat, die Arbeit nichts gebracht hat. Halleluja, kannst du über alles Halleluja sagen? Halleluja, wenn der Putz von der Decke fällt. Halleluja, wenn's gar nicht vorwärts geht. Halleluja, wenn alles stagniert. Halleluja, wenn du arbeitest umsonst, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen hast, immer noch Halleluja. Kannst du immer noch Halleluja sagen, wenn dir nichts mehr einfällt? Wir müssen das lernen. Halleluja, wenn es nichts auf dem Tisch ist, als nur noch leerer Teller und nicht so viel Frucht der Garten gebracht hat. Und das entmachtet die Mächte. Das entmachtet die Mächte. Wenn Gott mit uns ist, keine Wohnung, obdachlos und immer noch Halleluja sagen, immer noch keine Wohnung gefunden, immer noch kein Haus gefunden und immer noch Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich weiß, es funktioniert nicht so schnell von heute auf morgen. Das musst du üben. 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre, 30 Jahre. Wenn du 30 Jahre Halleluja, 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 dann bis in 10 Spitzen ist nur noch Halleluja bei dir drin. Ich sage nicht zu viel. Wenn Gott mit dir ist, wenn Gott vorübergegangen ist, wenn Gott hindurchgegangen ist, wenn Gott dazwischen steht, wenn Gott sagt, ich gehe mit dir, wo du auch hingehst, dann geht die Pest an dir vorüber. Dann geht die Krankheit an dir vorüber. 1000 können auf der Seite und 10.000 auf der Seite fallen. Dich wird es nicht treffen, weil um dich herum ein dicker Panzer ist. Dann geht der Schmerz vorüber. Und ich sag, wenn Gott an deinem Leben steht, ist alles nur noch vorübergehend. Alles nur noch vorübergehend. Machst die Augen zu und oder offen, das machst, was du willst. Vorübergehend. Anfechtungen vorübergehend. Beleidigungen vorübergehend. Kritik vorübergehend. Mangel vorübergehend. Alles geht nur vorüber. Das rauscht. Und je schneller du mit dem Gott, mit dem Allmächtigen lebst, desto schneller, desto mehr rauscht an dir vorüber. Und du merkst, Krankheit ist nur irdisch, vorübergehend. Das Krankheit im Himmel gibt es keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei. Deine Krankheit wirst du nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Kannst du da Amen sagen? Deine Begrenzungen wirst du nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Da ist kein Platz dafür. Keine Verwendung. Das schüttelst du hier ab. Das ist alles nur vorübergehend. Ströme, Feuer werden dich, sind machtlos. Sie werden dir nichts ausrichten können an dir. Es geht vorbei, wie das Wasser an der Gans. Denk mal, die Tiere müssen da ertrinken. Aber nein, die schwimmen und schütteln das Wasser ab und ist vorbei. Alles Irdische ist nur noch vorübergehend. Und Gott, wenn du mit Gott im Bund bist, wenn du plus Gott, das ist alles vorübergehend, dann kann vor dir und vor Gott nichts bestehen bleiben. Das ist alles vorübergehend. Der Sturm versteckt sich vor Gott, offenbart sich nicht. In Micha, Kapitel 2, Vers 12. Weißt, wenn der Herr vorne weg ist, wenn der Herr dein Hirte ist, und der Hirte geht immer voraus, der Hirte schickt nicht einfach seine Schafe und sagt, bitte frisst ein bisschen was, das ist was zu fressen, und wir gucken, wo wir morgen was zu fressen haben. Der Hirte hat all diese Weidegründe bereits erkundet, bevor er seine Herde hinbringt. Der weiß ganz genau, wo er seine Schafe hinbringt, und er weiß ganz genau, heute brauchen die Schäflein, die brauchen so ein bisschen Baldrian, die sind zu nervös. Ich weiß nicht, ob die Waldrian fressen, aber die werden schon Waldrian fressen. Und heute brauchen sie dieses Kräutlein. Und dieses Kräutlein wächst nur in diesem Gebirge. Und deshalb nimmt der Herr und führt die Schäflein, weil es nur auf diesem Gebirge dieses Kräutlein gibt, was du gerade brauchst. Der Hirte geht voraus, der kennt die ganzen Weidegründe. Denn er weidet seine Herde nicht zum ersten Mal. Glaub doch nicht, dass Gott dich zum ersten Mal mit einem Menschen zu tun hat. Er hat Milliarden von Menschen bereits gehabt. Wissenschaftler haben festgestellt, dass vor der Sintflut bereits 150 Millionen Menschen lebten. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Sie haben nur diese Stammbäume genommen, gezählt, wie viele Kinder sie hatten. Damals haben sie 12 Kinder gehabt oder mehr. So, und dann zeugten sie Söhne und Töchter. Und zum ausgerechnet, es muss etwa 150 Millionen Menschen vor der Sintflut gegeben haben. Und wie viele Menschen gibt es seit Noah? Nach der Sintflut. Und Gott kennt die Menschen und er weiß, was in Menschen drin ist. So, der Herr weidet die Menschen nicht zum ersten Mal. Und du bist kein Zufallsprodukt. So, er weiß ganz genau, dieses Kräutlein braucht er heute ganz besonders. Und Gott weiß, was für ein Kräutlein du heute Nachmittag brauchst. Was für eine Suppe du heute brauchst. Amen. Micha, Kapitel 2, Vers 12. Ich versammle, sagt Gott. Ich vereine. Ich führe sie zusammen, wie Schafe im Pferch. Wie die Herde mitten auf der Weide. Ein Vorkämpfer bricht ihnen die Bahn. Das ist der Herr. Sie brechen durch das Tor in die Stadt ein, dann ziehen sie weiter, ihr König geht vor ihnen her, der Herr schreitet an ihrer Spitze. Ist das nicht gut? Wenn Gott dein Leben in der Hand nimmt, führst du ein Spitzeleben, ein Spitzedasein. Und du bist Spitze. Der Herr, muss vorstellen, mittendrin bringt der Herr alles zusammen. Der Herr macht das. Ich bin begeistert von Gott. Je länger ich mit dem Heiland lebe und gehe, desto begeisterter bin ich von ihm, desto mehr bringt er zusammen. Gott an der Spitze deines Lebens, voran so als Eisbrecher, der sich die Bahn bricht, durch die Stadt zieht er durch, durch das Tor, nimmt alles mit, was er mitnehmen kann und geht gleich weiter, so wie ein Komet rast durch das Universum mit dir im Bund. Ist das nicht großartig? Das kannst du gar nicht vorstellen, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und Satan kann sie nicht aufhalten, möchte es gerne tun, schafft es nicht, bringt es nicht fertig. Mit Gott gehst du durch alles hindurch. Ich will mit dir sein, dich begleiten. Menschen haben dich vielleicht schon abgeschrieben, aber wenn Gott an deiner Seite ist, kannst du alles vergessen. Das Blut, wir haben von den Namen Jesu jetzt gehabt heute Morgen, das Blut über die Tür, das Blut des Lammes hat die ganze Familie gerettet. Das Blut brach das Genick des Pharao. Das Blut hat den Würgeengel ferngehalten. Wenn der Herr mit dir ist, hast du Sieg auf der ganzen Linie. Das Lammes Blut zerbricht alle Ketten, alle Flüche und so weiter. Ist Gott mit uns? Ist Gott für uns? Lies Römer 8. Dann hast du Zukunft, wenn der vorangeht. Wenn der die Herde zusammenbringt, dann können Schwierigkeiten nichts ausmachen in deinem Leben. Gott gibt dir Mut. Also das macht mich stark. Also das motiviert mich. Denn ich weiß, von dem Augenblick, wo ich mein Leben dem Herrn gegeben habe, muss ich nichts mehr befürchten. Noch ein paar Bibelverse, ganz schnell. 2. Mose 14. Moses sagt, bevor sie so über das Meer gehen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Weißt du, und das ist für mich so großartig. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Ich gehe mit dir. Ich werde die Wasser zu Mauern machen. Ich werde für euch streiten. Ich werde euch durchbringen. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Zittert nicht. Bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Und der Herr kämpft für euch. Ihr könnt ruhig abwarten. Ihr könnt ruhig abwarten. Wenn Gott für dich kämpft, kannst du ruhig abwarten. Bis du in meine Ruhe eingegangen bist, bis du gelernt hast, ruhig abzuwarten. Das macht Gott schon für mich. Bruder, Schwester, du solltest so kindlich, nicht kindisch, kindlich sein und sagen, das macht Gott schon für mich. Das macht er schon. Weißt du, ich habe es ihm überlassen, ich habe es in seine Hände gelegt, ich habe es ihm hingeschrieben, ich habe es in den Zettel da reingelegt schon, ich habe es Gott abgegeben und das Kreuz gebracht, das Blut Jesus da drüber, ich habe es gesalbt, ich habe es gesegnet, ich habe es einfach alles Gott gesagt. Er macht es schon. Kannst ruhig bleiben. Dinge, die du nicht verändern kannst, und wir haben eine ganze Menge Dinge, die wir nicht verändern können. Wir würden es gerne. Wir würden Prügel nehmen, wir würden Axt nehmen, wir würden Schwert nehmen, wir würden Gewehr nehmen, wir würden Kanone nehmen, wir würden Panzer nehmen, wir würden alles machen, wenn wir es könnten. Wir können es nicht. Aber Herr, mach du's. Herr, mach du's. Wenn du auf Gott zugehst, kommt er auf dich entgegen, holt dich ab, gibt dir Antwort, gibt dir Lösung. Jericho, die Stadt. Lest nicht mehr groß, Josua 6. Jericho war verschlossen. Weder, niemand konnte rein noch raus. Und du hast solche Probleme, die sind verschlossen. Da kannst du es nicht knacken. Das Schloss geht nicht auf. Kannst beten, kannst machen, kannst fluchen, kannst singen, kannst jubilieren, kannst machen, was du willst. Es läuft nichts. Die Stadt war verschlossen. Und Gott sagt zu Josua, geh 7-mal um die Stadt rum. 7-mal Mund halten. Weißt du, bleibt ruhig. Mund halten. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Sitzen bleiben. Bleib ruhig. Beweg dich nicht. Reg dich nicht auf. Puh, du kochst. Oh, wenn ich nur was tun könnte. Warum tut keiner was? Warum greift niemand ein? Und dann regst du dich noch auf. Pflaster zukleben. Mund halten. 13 Mal mussten die Kerle um Jericho marschieren. Die Stadt war verschlossen. Und erst am 7. Tag, beim 7. Mal, ein Halleluja. Und Jerichos Mauern stürzen ein. Wie? Frag mich nicht. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Wenn du Mund hältst, ist bei Gott alles möglich. Wenn du nicht schreist, wenn du nicht flennst, wenn du nicht heulst, wenn du nicht aufregst, wenn du nicht explodierst, bei Gott ist alles möglich. Wow. Lerne das. Das ist ein Geheimnis. Gott kämpft und Gott arbeitet mit ganz anderen Methoden als die Welt, als die Theologen, als die Kirchen und Religionen. Gott sagt, seid stille und ich will für euch streiten. Ich will für euch streiten. Und wenn du am 7. Tag, beim 7. Mal erschöpft da hängst und die Zunge raushängt und du nicht mehr kannst, bei 40 Grad, 45 Grad, vielleicht war es gerade im Sommer, August, als die da um Jericho marschiert sind. Puh. Ja, ich kann nicht mehr. Wenn es noch einmal, ich brech zusammen. Das ist der Moment, wo der Herr sagt, Feldgeschrei. Feldgeschrei! Ich will vor dir hergehen. Die Stadt war verschlossen. Und wenn in deinem Leben heißt, die Stadt ist verschlossen, das Problem ist verschlossen, das ist eine gute Situation für den lieben Gott. Auf das hat er nur gewartet. Eine fantastische Ausgangssituation. Auf das hat er spekuliert. Auf das hat er ja nur gewartet, bis alles zu ist, bis du ohnmächtig da hängst. Bis alles verriegelt, alles zu ist. Das hat er gewollt. Und jetzt... Jetzt, nicht durch Menschenweisheit, nicht durch Philosophie, nicht durch Theologie oder sonst etwas oder durch irgendwelche Theorie. Einfach Gott tu. Gott, die lachen uns ja aus. Wenn du sie 13 Mal ausgelacht worden bist, 13 Mal blem blem, 13 Mal blöde Israeliten da, also denen fällt nichts Besseres ein, als nur um Jericho zu marschieren. Also wenn du 13 Mal dich blamiert hast, 13 Mal, 13 Mal nichts erreicht. 13 Mal blöd dagestanden. Reicht. Und dann verschafft Gott so etwas Gewaltiges. Auf das hat Gott gewartet. Nicht durch hier und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht es. Durch meinen Geist. Ohne große Belagerung haben sie die Stadt eingenommen und alles zusammengestürzt. Was ist dein Jericho heute? Was ist dein Jericho? Hast du auch solche Probleme, total verschlossen, alles zu, alles dicht. Und da brauchst du die Gegenwart Gottes, nimm's hinein. Zephania Kapitel 3, 15. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben, gegen dich, mich, uns. Und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Gott hat das Urteil, das Verdammungsurteil gegen dich aufgehoben. Du bist nicht mehr verdammt, du bist frei. Und er hat jetzt deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Er zwingt sie zur Umkehr. Gott, wenn er mit dir ist, zwingt deine Feinde zur Umkehr. Pass auf. Der König ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil zu befürchten. Ist das nicht großartig? Was sollst du? Du hast kein Unheil zu befürchten. Richtig übersetzt heißt es, du sollst kein Unheil mehr sehen. Kein Unheil mehr sehen, wenn der König, der Herr, dein Gott in deiner Mitte ist. Dann 5. Mose Kapitel 1, Vers 29, 5. Mose 1, 29. Und dann sagt hier der Herr oder redet der Herr, ich sprach euch Mut zu und sagte, hör mal, Gott geht voran. Ich sprach euch Mut zu und ich sagte, habt doch keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen und für euch kämpfen. Habt Mut. Geschwister, genau das ist, was ihr heute braucht. Mut, Mut, Mut und nochmals Mut. Und der Herr sagt, habt keine Angst vor ihnen. Habt vor deinen Riesen keine Angst. Habt vor deinem Jericho keine Angst. Habt vor dem Teufel keine Angst. Habt vor der Krankheit keine Angst. Habt vor der Operation keine Angst. Habt vor dem Mangel keine Angst. Habt vor den Problemen, die jetzt kommen, mit eurer Renovierung oder was auch alles ist. Keine Angst. Hab keine Angst mit, wie geht's jetzt weiter. Keine Angst vor der Zukunft. Ich spreche euch Mut zu. Deshalb ist auch mein Auftrag hier heute Morgen zu predigen. Mut. So richtig. Jetzt. Tief Luft holen. Und jetzt lese ich weiter. 5. Mose 1. Gott sagt es, und das 5. Buch Mose ist am Schluss geschrieben worden. Und Josef war auch mit dabei. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen. Habe ich euch nicht das gesagt, dass so sein wird? Schaut zurück jetzt, was alles passiert ist, was gewesen ist. Schaut zurück. Hat er nichts gesagt? Und ich werde für euch kämpfen. Ihr habt es erlebt, was er in Ägypten für euch getan hat. Und durch die Wüste hat er euch getragen, wie ein Vater sein Kind. So hat er getragen. Liebling. Ach, Süße. Komm. Er hat... Wenn du sehen könntest, wie Gott mit dir umgeht, er trägt dich auf den Arm, auch wenn du 2 Zentner wiegst. Du hast es nicht, aber trotzdem. Gott trägt, egal wie schwer du bist und egal was an deinem Leben hängt, er trägt dich wie ein Vater sein Kind. Er trägt dich. Da lese ich weiter. Den ganzen langen Weg hinterher hat er dich getragen. 40 Jahre. Du bist froh, wenn du 4 Minuten jemanden tragen kannst. Aber 40 Jahre. Der hat dich getragen, 40 Jahre. Darf ich mal fragen, wer ist 40 Jahre alt? Steht mal auf. Bitte? 40. Du bist 40. Wer ist noch 40? Guck mal. Gott, solange du lebst, solange ihr lebt, Gott hat euch getragen. 40 Jahre. Solange ihr lebt, könnt ihr euch vorstellen, was habt ihr alles gegessen, was habt ihr alles getrunken, was habt ihr für Kleider abgetragen? Überlegt euch einmal. Gott hat euch getragen, 40 Jahre. Noch weiter. Aber obwohl er all das für euch getan hat, hattet ihr doch kein Vertrauen zum Herrn, eurem Gott, zu ihm, der doch vor euch hergezogen ist, um Lagerplätze auszusuchen und euch den Weg zu zeigen, bei Tag in einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Gott hat, habt immer noch nicht geglaubt, dass er gut mit euch meint, hat immer Angst gehabt, Gott macht einen Fehler. Ich sage dir eines, Gott macht keinen Fehler. Können wir dazu Amen sagen? Es sieht manchmal wie ein Fehler aus. Des Tages als Wolkensäule und des Nachts als Feuersäule. Gott hat keine Ruhe gehabt. Tag und Nacht. Wenn du schläfst, arbeitet er. Du denkst, du schläfst. Ja, du schläfst nicht. Dein Geist schläft nicht. Geister schlafen nicht. Gerade um Mitternacht, da passieren die größten Wunder. Um Mitternacht, wenn du so richtig denkst, jetzt bin ich eingeschlafen, jetzt endlich, da greift Gott ein, verschafft deinen Hinterhalt. Oder was er auch immer macht. Psalm 32, Vers 8, ich will dich anleiten, führen und dich lehren, wie du gehen sollst. Ich will dich leiten, führen und so weiter. Die Herrlichkeit des Herrn geht mit uns. Behalte Gott im Auge. Behalte Gott im Auge. Er geht voran, er zeigt mir, macht mir alles vor. Und solange Gott da ist, lässt sich der Feind nicht blicken. Das ist das Geheimnis des Sieges. Solange Gott da ist, hier ist, mit mir ist, mit dir, mit uns ist, solange lässt sich der Feind, egal wie der heißt, Krankheit, Mangel, Not, Sorge, Tod, Angst und Elend und so weiter, lässt sich nicht blicken. Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn beständig vor Augen. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Und er steht mir zu Rechten und ich wanke nicht. Stimmt's so, bitte so? Und ich wanke nicht. Der Herr steht zu meiner Rechten. Behalte Gott im Auge. Und diese Dinge, weißt du, Angst ist ein geistiges Problem. Sorge ist ein geistiges Problem. Wut, Ärger, Zorn ist ein geistiges Problem. Ablehnung, Einschüchterung ist ein geistiges Problem. Schuld, Depression oder Besessenheit ist ein geistiges Problem. Und deshalb, die ganzen Probleme, die geistlichen Ursprung sind, Gott sagt, ich bin da. Und da müssen alle Geister und Gespenster, wie sie auch immer heißen mögen, weichen. Die Gegenwart Gottes verscheucht sie alle. Lass Gott arbeiten. Wenn Gott uns führt, wenn Gott uns leitet, noch ganz schnell, dann musst du keine Menschen Rechenschaft ablegen. Warum? Weshalb? Wieso? Du kannst nicht einmal dir selber Rechenschaft geben. Und wie willst du dann anderen Menschen erzählen, warum du was tust? Menschen werden deine Wege sowieso nicht verstehen. Wenn Gott dich führt, ich verstehe mich selbst nicht, wie soll ich dann anderen erklären, wie Gott mich geführt und wie Gott mich geleitet hat? Und wir müssen niemand Rechenschaft ablegen. Und ich habe Beispiele, ich erwähne das nur ganz schnell. Petrus muss nicht den Brüdern erklären, da in der Gemeinde, warum er zum Cornelius gegangen ist, wie er darauf kam, zum Cornelius zu gehen. Der Herr hat ihn geführt, ihn geleitet, und ob die anderen verstehen oder nicht verstehen, er war in dem Weg Gottes, den Heiden das Evangelium zu bringen. Oder Paulus, als er nach Jerusalem geht, sogar ein Berufsprophet wie Agabus versteht nicht. Die ganze Gemeinde sagt, Bruder, das kannst du nicht. Wem gehört dieser Gürtel da? Paulus. Der wird gebunden und so weiter, von Jerusalem weggeführt werden. Und er sagt, und ich gehe trotzdem. Praktisch, obwohl der Herr geweissagt hat, obwohl Berufspropheten geweissagt haben, geht er doch nach Jerusalem und lässt sich von seinem Weg nicht abbringen, weil er von Gott geführt wurde. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und weißt du, du musst dich auch nicht von geistgesalbten Brüdern und Schwestern dich manipulieren lassen. Und Gott testet vielleicht gerade die geistgesalbten und geistgesegneten Brüder, diese Berufspropheten wie Agabus. Vielleicht sind sie gerade deine Anfechtung. Wem wirst du gehorchen? Denen oder Gott? Denen oder Gott? Deine Berufung. Und Paulus sagt, bitte haltet mich nicht auf. Und als sie sahen, sie können Paulus nicht abbringen von seinem Ziel, dass er nach Jerusalem ginge, dann haben sie ihn ziehen lassen, auch unter Tränen. Auch unter Tränen. Was sagst du jetzt dazu? Du musst nicht die Wege Gottes den Menschen erklären. Weißt du, so hoch wie der Himmel ist, habe ich ja gelesen, so unterschiedlich sind die Gedanken, dass selbst die Frommen es nicht verstehen können, wie Gott die Seinen führt. Unverständlich sind seine Wege und erforschlich sind seine Wege. Du brauchst nur die Gegenwart Gottes und dann bist du kein Nervenbündel mehr. Führst kein verzweifeltes Leben. Und machst auch wenn du Fehler machst, machst du keine Fehler. Und so weiter, denn der Herr geht voran. Wenn der Herr vorangeht, dann steuert sich das Leben so leicht. Eine Frage, darf ich mal fragen, wer hat Trabi gefahren? Schon mal in seinem Leben. So, hat Trabi Servolenkung oder nicht? Meine ersten Autos, die waren alle ohne Servolenkung. Weißt du, wenn dann die Kurve kommt, dann musst du so richtig ziehen, um die Kurve zu kriegen. Und wie schön ist es, ich würde heute kein Auto ohne Servolenkung fahren. Weißt du, diese schlechten Straßen, so ein Trabi da, oder so volksalten Käfer da, da zittert alles und hängt und so weiter. Weißt du, wie schön ist es, so Servolenkung zu haben. Und Geschwister, wie schön ist es, so Lenkungsverstärkung. Und der Herr ist unsere Servolenkung. Halleluja. Oh, da kriegst du die Kurve, kriegst du spielen. Musst nur mit, du fährst fast mit dem kleinen Finger. Hat dein Auto Servolenkung? Noch nicht. Bruder, du musst dich noch bekehren. Du musst dich noch bekehren. Nein, er macht es nur aus Spaß. Aber Servolenkung. Weißt du, einfach die nächste Kurve, so. Du nimmst das Leben mit Elan, wenn Gott dieser Lenkungsverstärker ist. Gott will unser Leben leicht, angenehm und praktisch machen. Er ist unser Förderer, er ist unsere Unterstützung, unsere Hilfe, unser Brückenbauer. Spielend. Und genau das ist es. Wenn du anfängst, mit Gott eine ganze Sache zu machen, wird das Leben, das du lebst, ein spielendes Leben. Wird das Leben ein Spiel. Kein Drama, keine Tragödie mehr. Ein Spiel. Du kurfst durch die Lande und genießt das Leben. Und Gott will, dass wir das Leben genießen. Und nicht sagen, oh, zu mir kam eine Frau aus den slawischen Ländern, orthodoxe Religion hat sie gehabt. Ich habe gesagt, Pastor, deine Religion ist so schwer. Ich habe gesagt, nee, Schwester, du hast nicht kapiert, um was es geht. Vertraue dem Herrn und alles wird gut. Glaube dem Herrn und der Herr wird alles wohl machen. Du weißt gar nicht, wie fantastisch dich das steuert, wenn du diese Servolenkung hast. Diese göttliche Servolenkung. Hast du schon? Und weißt du, was die göttliche Servolenkung ist? Heiliger Geist. Heiliger Geist. Und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und er wird euch an alles erinnern. Heiliger Geist. Und da wird ein Abend sein in dieser Kampfgottesdienste, Rüstungsgottesdienste, Rüsttage. Und zwar Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und du wirst merken, Anfechtung hin, Anfechtung her. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja. Ich lebe, weil Jesus lebt. Lass uns aufstehen. Und lass uns... Kann man noch nachträglich Servolenkung einbauen? Das ist so kompliziert. Am besten, wir kaufen ganz neuen Schlitten. und sagen, lieber Heiland, ich brauche was Neues. Ich brauche eine neue, ich muss eine neue Schöpfung werden. Eine neue Kreatur. Und da will ich sogar Fernsteuerung haben. Es gibt Autos. Ich habe mal neulich ein Auto gesehen. Wenn du rückwärts fährst und zu nah an die Mauer kommst, piepst es. Oder wenn du da ausweichst oder zu nah am Bordstein kommst, piepst es auch. Weißt du, das zeigt uns, ist es nicht gewaltig, was der Mensch schon alles schafft? Und Gott hat für seine Kinder schon viel, viel früher, vor tausenden von Jahren gehabt. Und sobald du dann irgendein Hindernis kommst, piepst es, pass auf. Mein Kind, es geht zu Gott, das wäre was für dich. So ein Wagen. Da wirst du nirgendwo mehr anrempeln. Nein, der fährt gut. Gott segne dich. Nein, da wirst du sicher und fröhlich deine Straße ziehen. Der Mann, der Gott begegnet damals, er zog seine Straße fröhlich weiter. Und genau das ist, was ich möchte, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen. Servolenkung. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich preise dich, dass du uns ausgerüstet hast mit allem, was wir brauchen. Und was unserem gottseligen Leben dient, ist uns schon bereits in die Wiege gelegt worden. Herr, und die Gaben müssen jetzt nur noch erweckt, entdeckt und entwickelt werden. Und ich danke dir für den Heiligen Geist heute Morgen, Herr, in unserer Mitte. Heiliger Geist, erfülle uns durch und durch. Geh du mit uns. Geh du mit uns. Geh du mit uns zum Gericht, geh du mit uns ins Krankenhaus, geh du mit uns zum Standesbeamten, geh du mit uns, oh Herr, egal wo, begleite uns. Herr, allein kann ich nicht einen Schritt gehen, ich muss dich haben. Allein bin ich hilflos, allein bin ich verloren. Herr, du und ich, wir schaffen's. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht eine große Organisation. Ich brauche nicht 1000 Leute. Ich brauche nur Gott auf meiner Seite. Und dann schaffe ich's. Lass uns zusammen sagen, lieber Vater, ich brauche nur dich. Und wenn du bei mir bist, fürchte ich kein Unglück. Auch wenn ich durch das Tal des Todes gehen müsste. Du bist da. Dein Stab und Stecken trösten mich. Und ich werde bleiben. Im Hause des Herrn, immer und ewiglich. Und ich lasse mich nicht aus der Fassung bringen. Ich halte mich an Gott. Gott, du bist mein Fels. Mitten im Sturm, mitten der Gefahr, mitten der Katastrophe, mitten im Angesicht des Todes. Du bist mein Fels. Und du hast schon so viele Stürme überdauert. Und du überdauerst auch meinen Sturm. Und an dir muss alles vorüber. Und ich bin auf diesem Felsen. Und auch an mir muss alles vorüber. Alles, was mir so zu schaffen macht, muss an mir vorüber. Jetzt, heute und hier. Im Namen des Herrn. Amen.